Liebe Gemeinde, tauchen wir einmal einige Momente ein in die Wirklichkeit einer jungen Frau. 22 Jahre ist sie alt und studiert seit 3 Jahren an der Dortmunder Universität. Sie ist keine besonders gute Studentin. Durchschnittlich liegt sogar schon ein Semester hinter dem Lehrplan. Häufig ist sie übermüdet, kann sich schlecht konzentrieren. Wegen der Armut der Eltern muss sie nebenbei jobben gehen. Sie kellnert jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Eine eigene Wohnung kann sie sich davon noch nicht leisten. Sie lebt mit 2 anderen Studentinnen in einer Wohngemeinschaft in der Nordstadt. Doch mit ihren Mitbewohnerinnen hat sie keinen richtigen Kontakt. Sie ist eher viel allein. Nur am Wochenende heißt es für sie endlich leben. Sie zieht ihr neuestes Kostüm von Chanel an, holt ihre Schuhe von Prada aus dem Schrank und fährt zu ihrer Luxusvilla mit ihrem neuen Auto, einem kleinen rotfarbenen Mini Cooper Cabrio. Ihr Anwesen liegt direkt am Strand, hat einen großzügigen Pool, mehrere Tennisanlagen und sogar einen eigenen Park mit seltenen Pflanzen und einigen Dattelpalmen. Dort genießt sie zunächst in ihrem Liegestuhl den Sonnenuntergang, dann geht sie einkaufen in den vielen Läden an der Strandpromenade und abends trifft sie sich dann mit ihren Freundinnen und geht Cocktail trinken und dann in die Disco. Liebe Gemeinde, wenn Sie das hören, vielleicht stellen Sie sich dann die Frage, was soll denn das? Kann man sich denn mit einem Nebenjob so etwas leisten? Wie passt dieses Wochenendleben zusammen mit dem normalen, schnöden Alltag? Im Umkreis von Dortmund gibt es keinen Strand mit Dattelpalmen. Und wie kann das sein? Es kann sein, und zwar wirklich virtuell oder eben in einer dreidimensionalen Parallelwelt mit dem Namen Second Life. Second Life oder zweites Leben ist eine Internetplattform, wo man sich seine Figur, sein Avatar nach seinen Wünschen gestalten kann. Dort kann man, ich habe da selber mal geforscht, da kann man ganz schön viel entdecken. Luxusmarken kann man dort kaufen, sich ausstatten lassen. Es gibt in Deutschland die nachgebauten Städte Berlin und Frankfurt am Main. Und das sind weltweit schon 12 Millionen Menschen dort angemeldet. Und 60.000 oder so ungefähr sind da ständig online. Und auch der Umsatz beträgt da Millionen von Euro, von Dollar. Es gibt da auch Makler, die für solche virtuellen Grundstücke die ersten Millionen sich verdienen. Denn um dort einkaufen zu können, um das virtuelle Leben dann wirklich genießen zu können, braucht man auch dort Geld. Nur dass eben alles ein wenig preiswerter ist. So ein US-Dollar, wie das dort gerechnet wird, entspricht 250 Linden-Dollars, die dort übliche Währung. Da kann man sich dann all das leisten und einrichten, das man sonst irgendwie gar nicht zu Gesicht bekäme. Und so sitzt nun unsere Studentin viele Stunden und Nächte vor ihrem Computer alleine, um endlich leben zu können. Warum diese Geschichte? Ja, weil in diesem Text aus Römer 6 auch ein zweites Leben, ein neues Leben beschrieben wird, das einen ganz neuen Blick auf das alte Leben bringt und das in einer gewissen Weise den Menschen aus diesem alten Leben heraushebt. Hier das alte Leben eintönig, müßig und vielleicht frustrierend. Und denn Paulus beschreibt das alte Leben auch. Und wir hören einmal, was dort geschrieben steht. Sie können das in Ihren Gottesdienstblättern nachlesen. Das ist ja die Stelle Römer 6, hinten drauf. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir mit ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Ja, es hat was zu tun mit der Taufe. Heute ist der Gottesdienst ganz im Zeichen der Taufe. Wir haben diesen Taufbefehl gehört in der Lesung, geht hin in aller Welt, gesungen. Und gewöhnlich wird bei uns ja die Taufe bei kleinen Kindern vollzogen. Hier bezieht sich die Taufe aber eher auf die Erwachsenentaufe, weil es darum geht, dass der Mensch ein bewusst neues Leben lebt. Das alte Leben und das neue Leben. Aber da gibt es einige schwierigen Punkte in diesem Text. Und zwar, das erste ist diese Verschränkung von Sünde und Tod. Im gleichen Kapitel heißt es im Vers 23, der Sold der Sünde ist der Tod. Oder der Sold oder die Folge. Und im Kapitel 5 lesen wir, durch Adam ist die Sünde in die Welt gekommen. Und durch die Sünde der Tod. Ist da also jetzt die Sterblichkeit, die wir alle haben, quasi eine Strafe für unser moralisches Vergehen? Müssen wir also dann unsere Sünden mit dem Tod bezahlen? Das sind so Fragen, die einem direkt vielleicht in den Kopf kommen. Aber was meint denn der eigentlich wirklich mit der Aussage, der Sold der Sünde ist der Tod? Das kann man gut verstehen oder besser, wenn man die Sünde nicht als moralische Verfehlung ansieht, sondern sich einmal ein bisschen nähert dem Wort Sünde, der Bedeutung. Sünde ist die Verfehlung unseres Verhältnisses zu Gott. Das kann man nicht oft genug sagen. Sünde kommt von absondern. Nicht wahr? Absonder, sondern, sonder sein, von getrennt sein. Also die Trennung von Gott ist es damit gemeint. Also, wenn wir quasi aufgehen in dem endlichen Bezügen, so kann man das sagen, oder in dem, was unser Leben ausmacht, in all dem, was wir sehen können, nur sehen können, all das Gute, all die Erfolge und auch Niederlagen, die uns gegeben sind, in unserer Alltagswelt gefangen, allein, wenn wir damit im Grunde das Göttliche, den göttlichen Funken, der in uns ist, den Gott in uns hineingelegt hat bei der Taufe, gar nicht mehr sehen, aus lauter kühler Nüchternheit vielleicht, aus lauter Alltagsleben, dann kommen wir im Grunde dem Wort Sünde noch ein bisschen näher, weil wir dann merken, dass uns dieser alte Adam, also der Mensch vor der Taufe, irgendwie fest im Griff hat. Und wir sind dann regiert, Paulus sagt, von der Herrschaft des Fleisches, also von dem, was normalerweise ohne Gott, ohne den Geist in uns am Werk ist. Eben, können Sie sich, das sind die Leidenschaften, das sind die, ja, die, man wird hin und her gerissen von Urteilen über den Mitmenschen, über sich selber, das Leben so als Kampf, manch einer unterliegt, der andere hat Glück gehabt, der eine, der hat es eben geschafft, der andere ist ein Loser, die Kinder sagen, du Opfer, das sind all solche Dinge, ja, das sagen sie und das ist nicht gut. Das sind so Dinge, die einem im Kopf kommen, wenn man eben nicht mit Gott rechnet, wenn man den Menschen nur ansieht, wie er hier dort sichtbar sich verhält oder was er eben schafft oder nicht geschafft hat. Das ist diese abgeschlossene Welt, wo man sagt, ja, mit dem Tod ist alles aus, wenn man eben nur dieses Leben sieht. Das ist das sündige Leben. Nicht, weil man den Zeigefinger heben wollte und von oben herab andere anguckt, sondern weil es eben schon schade ist, wenn man diese große Weite und die Schönheit Gottes, die er uns schenken will, diese Unendlichkeit, die Gott in unser Leben hineinlegt, diese Weite der Gnade, die unsere kleinen Leben so schön machen will, so tief machen will, einfach nicht sehen will. Es ist so schade. Ja, und das ist das Leben im Hier und Jetzt alleine. Und dieses Leben im Hier und Jetzt alleine, das im Grunde braucht die Weite, das geöffnete Fenster auf die Wirklichkeit Gottes. Das müssen wir zugeben, gerade ohne Gott, wie schwer ist das harte Leben, wo nur das zählt, was wir selber schaffen oder nicht schaffen. Wer zu leiden hat unter etwas, der sieht vielleicht nur dieses Leiden. Und ohne Gott kann er keinen Gedanken daran sehen, dass Gott ihn hält im Leiden, dass da Bewahrung ist, dass Gott vorangeht, Jesus vorangeht. All das bleibt verschlossen. Und das ist schlimm. Ohne Gott sind so viele Dinge verschlossen. Der Mitmensch, mit dem man nicht zurechtkommt, entweder so oder so. Und wenn so, dann bleibt es oft so. Diese Grausamkeit, die da drin steckt, das ruft im Grunde auch nach einer Rettung oder einer Lösung. Ja, und viele nehmen diesen Ruf als Sehnsucht nach der anderen Welt. Und das ist dann ja, die Flucht aus der Wirklichkeit. Das soll jetzt nicht ein Verdammen der Unterhaltung sein. Man möchte sich ja auch mal unterhalten. Ich war Fußball und Sport und also Musik und all das. Aber wir reden hier jetzt von der Flucht aus der Wirklichkeit. Und deswegen habe ich dieses Beispiel genannt von dieser jungen Frau. Es ist die Gefahr, dass wir eben mit dem normalen Leben ohne Gott im Grunde nicht zurechtkommen und suchen uns Auswege. Das kann so etwas nehmen, es kann auch später auch zum Trinken führen und ganz viele verschiedene Grade der Flucht aus der Wirklichkeit oder dem Umgehen mit der harten Realität ohne Gott. Es gibt etliche Beispiele, auch Pornografie für Männer, die ausbrechen aus ihren Ehen und dadurch ihre Grundlage zerstören, all das. Und da können wir uns weitere Beispiele denken, sind alles Dinge, die uns von Gott absondern und gar nicht mehr damit rechnen, dass Gott unser Leben kennt, dass er einen Plan hat für uns, für jeden Einzelnen und eben dazu führt, dass wir auf Abwege geraten. Und daher bietet uns eben Gott dieses neue Leben an in Christus. Und dieses neue Leben in Christus, das ist das zweite Leben. Kein virtuelles Leben, sondern ein wirkliches Leben. Nicht immer ein reicheres Leben, natürlich nicht. Nicht immer ein erfolgreicheres Leben, auch das nicht. Es sind viele Stolpersteine auf dem Weg. Aber es ist ein Leben, was schon ein Geheimnis in sich birgt. Manch einer sagt, das ist der Sinn für das Unendliche. So ein Horizont, der sich aufzieht wie eine Morgenröte. Ja, und wer sich von der Unendlichkeit berühren lässt, der ist dieser Enge enthoben. Ja. So, diese Unendlichkeit, ja. Das ist vielleicht eine allgemeine Rede von Religion, Unendlichkeit, da sprechen viele von. Aber wir sehen auf Jesus als unseren Retter. Durch sein Kreuz und durch seine Auferstehung können wir einen neuen Blick auf unser Leben werfen. Können wir ein freies Leben haben. Können wir in all den Schwierigkeiten, die manch einer durchmacht, können wir geheimnisvoll bewahrt ein herrliches Leben führen. Herrlich nicht im Sinne des Irdischen, im Sinne der Macht und des Einflusses, sondern herrlich in der Aussicht darauf, dass ich mich nicht allein auf meine Lorbeeren oder all die Dinge, die ich habe oder nehmen kann, berufen kann, sondern eben auf den Gekreuzigten, der all das Schwierige und das, was mich auch selber, die Kinder sagen, nervt oder was uns Frust bereitet, auch eigene Fehler, eigene Sünden, ja, dass wir da im Blick auf Gott, auf Jesus, da eine Rettung haben, weil er ist durch das Kreuz hindurchgegangen, beschuldigt für etwas, was er nicht getan hatte. Die größte Jämmerlichkeit, die man sich vorstellen kann, noch schlimmer als ein Verlust eines Fußballspiels im Halbfinale oder im Viertelfinale. Diese Katastrophe, die da geschehen ist am Kreuz, die ist er durchgegangen, hat er durchlebt. Und wenn wir auf ihn schauen und auch in den leidvollen Momenten unseres eigenen Lebens, dann können wir da eine Perspektive sehen. Zum Beispiel der Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So ein Gebet in so einer schwierigen Lage macht ein Fenster auf zu der Gegenwart Gottes, auch im Tiefsten. Jesus hat so gebetet. Und solche Augenblicke, wo sich die Fenster öffnen, wo der andere nicht mehr auf das festgelegt ist, was wir von ihm denken, oder ich selber nicht mehr festgelegt bin auf das, was ich von mir halte, in allem Elend. Diese Augenblicke, sie kann man nicht produzieren, sie sind keine Leistung, sie sind unverfügbar, sie sind ein Geschenk von Gott. Vielleicht ein Ostergottesdienst, wo wir uns besonders freuen konnten an dem Feiern der Auferstehung, diesem ja, rebellischen Gestus, dass der Tod keine Macht mehr hat. Diese Momente, wo andere, die nicht an Gott glauben, sagen, ja, was könnt ihr da euch so freuen, was macht ihr da so für Feiern? Wo wir sagen, ja, wir freuen uns über Gott, er hat den Tod besiegt und ich gehöre dazu. Das sind solche Momente, wo sich eine neue Welt öffnet. Keine virtuelle Welt, sondern eine geistliche Dimension der Welt. Und ja, wohl dem, der dafür eine Offenheit besitzt, oder es ist wunderbar. Und viele haben sich schon Gedanken gemacht darüber, wie kommt es dazu, solchen Momenten, wie kann jemand sich öffnen für diese Wirklichkeit? Manch einer, dem geht es so gut, der wird sich nicht öffnen, dieser Realität Gottes. Der wird nicht in seinem eigenen Scheitern diese Sünde sehen, die Gott wegnehmen muss. Der kann nicht sehen, dass er selber bedürftig ist oder erlösungsbedürftig oder gerettet. Nein, es geht ihm zu gut. Faktisch passiert das so. Oder andere sind so niedergeschlagen, sie können nicht damit rechnen, dass sie von Gott angesehen werden. Viel zu gering. So kommen andere und predigen oder sprechen ihnen von Gott tröstend und es erreicht sie nicht. So viele Momente, wo es eben nicht dazu kommt, dass wir uns Gott anbefehlen können und sagen, ja, Jesus, ich folge dir durch dieses Kreuz hindurch bis zur Auferstehung. Und Gott möge uns diese Offenheit des Herzens schenken, in denen wir eben diese Nacktheit, diese Radikalität sehen, in der wir stehen, in dieser ja, unverdienten Bedürftigkeit oder so in dem Moment, wo wir sagen, ja, Gott soll mein Leben regieren. Und wenn wir das geschenkt bekommen, und dazu muss man auch viel lernen und viel nachdenken, was zum Beispiel die Konfirmanden ja auch tun und wir auch alle wieder tun sollen, jeden Tag immer wieder lernen zu überlegen, was sagt mir Gott jetzt, wo verfehle ich mich, wo kann ich neu werden, wo kann ich mich anhalten an Jesus, wo kann ich auf ihn schauen. Das ist geheimnisvoll. Es gab vor 10 Jahren oder so, gab es mal diese Stereogramme, ich weiß nicht, ob Sie das kennen im Internet oder so, solche Bilder, die sind von so Formen und Dinger sind da zu sehen. Wenn man drauf sieht, dann sieht man irgendwie nur bunte Formen. Wiederholt sich alles und da ist so ein Spiel, wo man lange drauf schaut, und irgendwann erscheint da ein Bild. Das sind Stereogramme, das sind die magische Bilder auch. Kann man im Internet nachgucken. So ähnlich ist das mit dem Glauben. Ja, so sieht man oft kein Heil, aber es kann einem Gott schenken, in der Taufe. Und wir müssen immer wieder daran denken, dass wir auf diesem Weg sind, auf diesem schönen, herrlichen Weg, der ein Weg mit Jesus ist. Ob wir nun klein und groß und alt oder jung sind, konservativ oder liberal, das macht alles nichts aus. Wir sollen diesen klaren Blick auf Jesus haben, unabhängig werden von dem, was die Welt oder wir selber über uns urteilen und dadurch diese Freiheit erlangen, die uns gebührt als Christen. Und den Frieden bekommen, der eben höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der möge unsere Herzen leiten und unsere Sinne auf diesem Weg. Amen.